Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute will ich mit euch ein Experiment machen. Ja, und dazu habe ich mir sogar einen Stuhl mit in den Wald rausgebracht. Ich sitze hier im alten Buchenwald und heute ist es besonders wichtig, dass ich in diesem alten Buchenwald sitze und zwar zu Füßen eines besonderen Baums. Das ist eine alte Buche. Die ist schon ja so etwas über 200 Jahre alt, so ganz genau weiß ich es nicht, vielleicht ist es auch 250. Die steht in diesem Reservat, was ich euch schon öfter beschrieben habe. Auf der einen Seite bröselt die Rinde schon ab, da sitzen schon überall Käferlarven drin, also fast die Hälfte der Rinde unten vom Umfang her ist schon weg. Es ist ein mächtiger alter Stamm, also den kann man zu zweit nicht umfassen. Und oben in der Krone sind schon Absterbeerscheinungen. Die sind ganz, ganz, ganz typische Bäume, die so ganz allmählich das Ende ihres Lebens erreicht haben, dass sie von oben runter dürr werden. Also das gibt es übrigens auch im Bezug auf trockene Sommer. Ne? Das darf man nicht verwechseln. Solche Bäume erholen sich gut. Hier in dem Fall sind das schon so erste Abschiedszeichen. Obwohl Buchen eigentlich sehr viel älter werden können, aber in unseren Breiten, ne, durch vergangene Forstwirtschaft und ähnliche Dinge, werden sie das häufig nicht mehr. Aber so 200, 250 ist schon ein ganz gutes Alter. Und dieser Baum, der liegt mir wirklich sehr am Herzen. Den beobachte ich schon seit über 30 Jahren. Und mit dem habe ich was Besonderes versucht. Und da kann ich euch heute dran teilhaben lassen. Es freut mich ganz besonders. Es geht nämlich um ein Buch. Wir lesen gleich auch ein bisschen zusammen, aber zuerst schauen wir uns mal die Wissenschaft an. Wissenschaft forscht immer mehr an Wissensvermittlung und da scheitern ja offenbar verschiedene Sachen. Also wir wissen über den Klimawandel Bescheid, über den Schutz der Umwelt, wie wichtig das ist und trotzdem integrieren wir das kaum in den Alltag und auch Politik tut sich damit sehr, sehr schwer. Und das hängt damit zusammen und das hat neueste Forschung, die Studie verlinke ich auch hier, neueste Forschung noch mal ganz klar herausgestellt, dass wir uns solche Dinge, also die trocken vermittelt werden, Statistiken zum Beispiel, nicht richtig merken. Die merken wir uns erst dann gut, wenn sie gut erzählt sind. Und da forscht zum Beispiel unter anderem auch das Helmholtz-Institut für Nachhaltigkeit dran in Deutschland. Aber hier diese Studie, die ist von einem anderen Forscherteam gemacht worden. Letztendlich wissen wir das ja alle. Also der Schutz der Wale, der hat über Emotionen funktioniert. Der Schutz des Waldes übrigens bei dem ersten Waldsterben auch, ne, weil die Leute auf einmal Sorge hatten, dass der geliebte Wald verschwindet. Und jetzt hier im Zusammenhang mit den alten Wäldern, den alten Bäumen, da ist auch in Deutschland ein Gezerre und Gezanke entbrannt. Die Forstwirtschaft will sie nutzen. Die sagt, Bäume soll man nicht so alt werden lassen. Wir, die wir von der ökologischen Seite kommen, damit meine ich ein großes Netzwerk aus NGOs, aber aus der Wissenschaft, sagt, nein, man muss Bäume alt werden lassen. Also nur dann kann man einen Wald stabilisieren. Aber ich persönlich finde auch, die Bäume selber haben es auch verdient, um ihrer selber willen. Und deswegen habe ich mal einen Versuch gestartet. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass der Verlag das mit eingegangen ist. Ich lasse euch gleich mal dran teilhaben. Dann könnt ihr selber urteilen, ob es klappt. Ich würde Bäume noch menschlicher machen wollen. Das heißt nicht, dass ich sage, Bäume sind sowas wie Menschen. Aber wir leben nun mal in einer menschlichen Vorstellungswelt. Die ist ja nur in unserem Kopf. In unserem Kopf entsteht die ganze Welt, die wir kennen. In Wirklichkeit ist das ja alles ganz anders da draußen. Aber wir müssen das für uns übersetzen. Das macht unser Gehirn übrigens ständig automatisch. Nochmal als einfaches Beispiel, unsere Augen, es sind erstmal zwei, unser Gehirn macht daraus ein Bild, das steht tatsächlich auf dem Kopf und ist seitenverkehrt, unser Gehirn dreht das wieder rum, unser Gehirn filtert bestimmte Eindrücke raus, wo es sagt, brauchen wir jetzt alles nicht, und dann entsteht das Bild der Welt. Es ist, wie gesagt, in unserem Kopf. Und da hinein müssen wir das übersetzen. Ne? Also diese trockenen Fakten, die kommen halt deswegen so schlecht in den Schädel, weil die halt nicht für uns so aufbereitet sind, dass das Gehirn die greifen kann. Und ich finde das dramatisch. Ne? Dramatisch, weil ich glaube, dass Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz viel leichter umzusetzen wäre, wenn wir das mit dem Herzen verstehen. Ne? Und das ist eben mein Versuch, dass ich mal einen Baum seine Lebensgeschichte erzählen lasse. Und in dem Fall, also das ist jetzt kein Roman oder kein Märchen, sondern diesen Baum gibt es wirklich. Ja, ich sitze hier gerade an ihm, kann hier die Hand dran legen. Dieser Baum steht da, den beobachte ich schon seit über 30 Jahren. Ich kenne einen ganzen Teil seiner Lebensgeschichte und vieles kann man bei Bäumen auch ablesen. An den Ästen, an der Rinde. Also wenn man Bäume lesen kann, dann kann man die Lebensgeschichte sehr, sehr gut rekonstruieren. Dazu gibt es natürlich alte Unterlagen, die ich hier kenne. Ich habe hier lange als Förster gearbeitet, als Revierleiter, als Förster arbeite ich immer noch. Und von daher ja, ist mir der Baum sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich gehe auch nach jedem Sturm schauen, steht er noch, wie geht's ihm? Und ja, die Zeit war einfach reif, die Lebensgeschichte dieses Baums aufzuschreiben, so wie er sie uns erzählen könnte, wenn er unsere Sprache beherrschen würde. Und alles, was in dem Buch aufgeschrieben ist, ist auf der Grundlage des aktuellen Wissens, also der Fakten, die wir zu Bäumen kennen. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, weil einiges klingt wirklich unglaublich. Und genau das löse ich ja hinten drin auf. Aber jetzt wollen wir erstmal zu einem Experiment starten, dass der Verlag mit mir eingegangen ist. Und ich würde euch jetzt gerne, und das mache ich jetzt auch, hier unter der alten Buche, ich hoffe, sie hört auch gut zu und kann dann entsprechend sagen, ja, schon in Ordnung so, mal einen Abschnitt aus dem Buch vorlesen, und zwar die Geburt des Baums. Also Baumsamen, das nur mal als kleiner Einschub, sind Embryos. Also das sind Embryos, das heißt, es sind noch nicht geborene Bäume, aber sie sind natürlich schon fast fertig entwickelt, ruhen dann in dem Samen. Deswegen ist Samen der Name eigentlich irreführend, das sind Embryos. Ne? Samen ist ja nicht wie beim Menschen, also bei Männern dann. Vielleicht waren es Männer, die sich diese Bezeichnung ausgedacht haben, aber es sind Embryos. Samen grundsätzlich von Pflanzen sind Embryos und die warten eben auf die Geburt. Und die Geburt und die erste kurze Zeit danach, die lese ich euch mal vor, dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie ich mich dem Thema genähert habe. Also los geht's, anschnallen, entspannen, Waldatmosphäre, sich dazu denken, diesen schönen alten Baum erzählt jetzt über seine ersten Tage. Das Licht der Welt. An die ersten Tage meines Lebens kann ich mich noch recht gut erinnern. Am Anfang war alles schwarz. Ein weiches, wohliges Schwarz, angenehm feucht, durch das ich mich mit der Spitze meiner frisch geschlüpften Wurzel hindurchtastete. Es hätte gemütlich sein können, wenn es nicht so laut gewesen wäre. Heute weiß ich, dass die Geräusche von Wasser, vor allem aber von den vielen winzigen Wuslern im Boden herrühren, die dort jeden Krümel bevölkern und rastlos mit hoher Geschwindigkeit alles fressen, dann wieder ausscheiden, umbauen, mit Schleim überziehen oder auch Wurzeln von kleinen Baumkindern attackieren. Es raspelte, schmatzte, klickte, schleifte oder grummelte aus allen Richtungen. Laut war es also, und in dem ganzen Gedränge und Gewusel schob ich meine kleine Wurzel neugierig in die Tiefe. Dabei fing ich zu meiner Überraschung selbst an, Klicklaute mit meinen Spitzen auszustoßen. Gleichzeitig reckte und streckte ich mich, fühlte mich vor allem oben eingeengt, doch mit aller Kraft drückte ich den Trieb mit den ersten Blättchen hoch. Plötzlich gab die letzte Schicht nach und es wurde gleißend hell. Das erschreckte mich und am liebsten hätte ich mich sofort wieder in den Boden verkrochen. Doch so sehr ich mich auch mühte, es gelang mir nicht, den Trieb wieder umzudrehen. Übrigens kleiner Einschub, die alte Buche erzählt das ihren Kindern, ihrem Nachwuchs. Das findet ihr sicher komisch, denn es ist ja selbstverständlich, dass wir unsere oberirdischen Organe nicht in die Erde wachsen lassen können. Doch damals wollte ich im ersten Moment nur dem starken Licht des Frühlings entfliehen. Es dauerte 1-2 Sonnenläufe, bis ich meine Augen in den Blättchen an den grellen Schein gewöhnt hatte. Noch bevor ich mich von dem Schreck erholt hatte und mich ein wenig umsehen konnte, schmeckte ich Zucker. Er durchströmte meine Adern von den Blättchen bis hinab in die zartesten Wurzelspitzen und erst jetzt merkte ich, wie hungrig ich die ganze Zeit gewesen war. Während die Sonne hinter den großen, noch laublosen Bäumen nach oben stieg, wurde der süße Strom in meinen Adern zunehmend stärker, bis sie ihren Bogen am Himmel schließlich vollendet hatte und hinter dem benachbarten Hügel wieder verschwand. Mit der Dämmerung endete der nahrhafte Fluss und ich erkannte, dass Licht auf dem Blättchen den Hunger stillt. Wenig später überkam mich große Müdigkeit und ein tiefer Schlaf folgte, aus dem mich erst der Tagesanbruch wieder erwachen ließ. Nachdem sich meine Augen an die Helligkeit des Tages gewöhnt hatten, bemerkte ich, dass ich nicht allein war. Hunderte, wenn nicht tausende winziger Bäumchen überzogen den Waldboden, auch direkt neben mir. Manche reckten schon ihre kleinen Blätter ins Licht, andere entfalteten sich gerade oder krochen gar erst aus der Hülle. Durch den Waldboden flutete mich ein Geschmack an. Es war der Geschmack von Familie? Ja, Familie. Das war mein erstes und zugleich wichtigstes Wort, das ich mit den Wurzelspitzen einsog. Gleich stimmte ich in den Aromachor ein und verströmte ebenfalls ein unterirdisches Familie. Nun wurde mir auch klar, woher die anderen unterirdischen Klicks kamen. Von den Wurzelspitzen meiner Geschwister. So kamen wir uns gegenseitig nicht ins Gehege und konnten uns in der Tiefe tummeln, ohne uns den Platz streitig zu machen. Das Hochgefühl hielt ein paar Tage an, in denen die Schar immer größer wurde. Manche brauchten doch recht lange, um sich mit ihren Blättchen aus dem Boden zu arbeiten. Es war eine schöne Zeit, so sorglos und gleichzeitig aufregend. Was gab es alles zu entdecken? Die meisten nichtgrünen Wesen, die oberirdisch lebten, waren viel zu schnell, als dass man sie richtig wahrnehmen konnte. Schemenhaft huschten sie hin und her und hinterließen manchmal tiefe Eindrücke im weichen Boden. Ab und zu verharrten sie jedoch kurz, sodass wir uns ihre Gestalt einprägen konnten. Winzige, glänzende Krabbler, deren Bewegungen kaum hörbar waren, wechselten sich mit haarigen, deutlich größeren Wesen ab, deren rasches Stampfen auf dem Boden dumpfe Wellen durch das Erdreich jagte. Dabei lernten wir die ersten großen Gefahren kennen. Ein Knistern im trockenen Laub und schon fiel ein langer Schatten auf mich und meine Geschwister. Ein großes, braunes Geschöpf auf vier Beinen stand einen kurzen Moment über uns und ehe ich mich versehen hatte, schienen viele meiner Geschwister zusammen mit den Wesen verschwunden. Doch sie waren nicht weg. Nein, ihre Klagen waren noch lange zu riechen, denn sie waren nur ihrer Blätter beraubt worden. Für sie gab es keine Rettung. Ohne Blätter, ohne oberirdischen Körper konnten keine Neugeborenen überleben. Noch Tage später waberte ein immer schwächer werdender Duft über den Boden und verkündete die Botschaft der verstümmelten Opfer, die vergebens um Hilfe flehten. Ich war zwar nun nicht alleine, aber die Schar war bereits erheblich geschrumpft. Der erste Schreck hatte sich gerade gelegt, da klopfte es plötzlich bei mir an. Naja, klopfen ist vielleicht das falsche Wort, denn was ich spürte, war nur eine winzige, fragende Berührung. Nein, nicht an meinen Blättern, sondern an den Wurzeln. Sie schmeckte irgendwie wie ein wunderbares Versprechen, das sich, falls ich es wagte, mehr zuzulassen, in einen kleinen Strom aus Leckereien verwandeln würde. Ich gab meinen Widerstand auf und ehe ich mich versah, drang ein haariges Wesen in meine Wurzeln ein. Nein, das tat kein bisschen weh, ganz im Gegenteil. Es kribbelte ein wenig, kitzelte sogar in mir und dann breitete es sich weiter aus. Das Haarwesen umspann mit unzähligen, hauchdünnen Fäden meine Wurzeln, ohne sie jedoch zu strangulieren. Dann tränkte es mich mit Wasser, das es aus winzigen Poren im Boden sog. Ich fühlte mich geborgen und hätte am liebsten auch meine zarten Blättchen nach hier unten zurückgezogen, denn nach oben ans helle Licht traute sich das Gespinst offenbar nicht. Ob es die großen, schnellen Räuber auch fürchtete? Nach der Erfahrung mit dem, was etlichen meiner Geschwister passiert war, wäre es ohnehin keine schlechte Idee gewesen, sich unter der Erde zu verstecken. Aber egal, was ich anstellte, das Wachstum meines Stämmchens ließ sich nicht nach unten umlenken. Vor lauter Anstrengung hielt ich die Luft an, zumindest schloss ich die vielen kleinen Münder auf der Unterseite meiner Blätter. Umso heftiger musste ich mit den Wurzeln atmen und der einzige Erfolg dieser Aktion war, dass der süße Strom aus meinen Erstlingsblättchen schwächer wurde und schließlich versiegte. Hunger ist sehr unangenehm, noch unangenehmer aber ist Panik. Schnell öffnete ich die Münder wieder und der süße Strom setzte erneut ein, allerdings nicht mehr so stark wie vorher. Damals war mir noch nicht ganz klar, dass die ersten Tage die schönsten in der Kindheit sind, weil Öl und Zucker aus den Vorräten des einzigen Embryos noch viel Nahrung liefern. Dieser Vorrat versiegte nun und ein quälender Hunger breitete sich in meinen Wurzeln und der Haut aus. Der ganze Körper schmerzte und ich versuchte verzweifelt, den Strom wieder zum Fließen zu bringen. Sollte ich meine Blätter anders ausrichten oder die Münder noch einmal schließen, vielleicht nicht alle auf einmal? Es dauerte einen ganzen Mondumlauf, bis mir eine etwas ältere Schülerin in der Nähe zu verstehen gab, dass es nicht an mir läge. Es seien die Mütter, die den Nachwuchs durch ihr dichtes Blätterdach vom Sonnenlicht abschirmten. Mütter? Was hieß das? Und welche der Bäume im Umkreis sollten das sein? Und warum versuchten sie, mich verhungern zu lassen? Vor lauter Fragen schwirrten mir die Wurzelspitzen. Ich musste versuchen, so schnell wie möglich näher an das kostbare Licht zu kommen, das von weit her oben durch die sich im Wind wiegenden Zweige der Großen drang. Wenn ich es bis dorthin schaffen könnte, an diesen Müttern vorbei, dann hätte ich Zucker, so viel ich wollte. Doch der Hunger ließ mir keine Kraft, mich zu strecken. Und die meiste Zeit des Tages dämmerte ich vor mich hin, bis mich der Nachtschlaf für ein paar Stunden erlöste. Meinen Geschwistern schien es nicht viel besser zu gehen. Das Hochgefühl, das uns direkt nach der Geburt durchströmt hatte, war verflogen. Und der Geschmack von Familie war von einigen Regenschauern in tiefere Bodenschichten gespült worden. Das war das erste Kapitel. Ich lese noch ein paar Sätze aus dem nächsten. Dann spreche ich mit euch mal drüber, was da so die Hintergründe sind. Die mächtige Mutter. Ich schrak aus dem Schlaf und blickte in eine stockfinstere Nacht. Rings um mich ruhten alle anderen noch, doch an meinen Wurzeln fühlte ich eine ungewohnte Bewegung. War der unbekannte Räuber zurück und fraß nun auch unterirdisch, Junge? Panisch öffnete ich meine Münder und entließ einen Hilfeduft. Noch bevor ich nach einer Antwort schnuppern konnte, wurden aus der Bewegung eine Berührung und kurz darauf eine Verbindung. Das Wesen hatte mich nun fest im Griff und ich erstarrte. Vor lauter Aufregung merkte ich zuerst gar nicht, dass sich ein Sättigungsgefühl in mir ausbreitete, denn über die Wurzelverbindung setzte ein Zuckerstrom ein. Ganz langsam verschwand die Angst und ich wurde richtig wach. Nun erst drang eine Botschaft zu mir durch, die schon wohl die ganze Zeit über wiederholt wurde. Beruhige dich, mein Kleines. Mittlerweile war die Sonne aufgegangen und ich blickte in die Richtung, aus der mich die fremden Wurzeln erreicht hatten. Wenige Meter neben mir stand eine mächtige Riesin. Ihre Blätter spielten im Wind so hoch oben im Sonnenlicht, dass ich sie nur als Flirren wahrnahm. Die graue Haut war glatt, hier und da mit hellen Sprenkeln versehen und kurz über dem Boden samtig grün. Als ob sie meine Gedanken lesen konnte, signalisierte sie mir, dass sie meine Mutter sei. Eine Mutter? Das waren doch die, die die Kleinsten verhungern ließen. Offenbar konnte die Alte meine Gedanken lesen, denn die nächste Botschaft lautete: Hab keine Angst, ich habe dich geboren, ich werde dich beschützen und ernähren. Ich beruhigte mich tatsächlich, obwohl mir damals immer noch nicht ganz klar war, was geboren und Mutter zu bedeuten hatte. Schließlich war ich ganz allein auf die Welt gekommen. Doch der stete Zuckerstrom, verbunden mit einem wohligen Geschmack, war die beste Erklärung. Dieser erste Sommer wiegte mich in der Illusion, dass das ganze Leben so geborgen verlaufen könne. Ja, soviel zu einer kleinen Kostprobe aus dem Buch. Und ihr seht schon, in welche Richtung das geht. Es geht wirklich in die Richtung, dass ich das noch stärker erzähle als sonst. Also das war, wie gesagt, ein langer, langer Wunsch von mir, dass ich gedacht habe, Leute, was muss ein Pflanzenleben grundsätzlich auch langweilig sein? So eine Buche steht seit 200, 250 Jahren auf derselben Stelle, was will die schon erlebt haben? Und so, zumindest Bücher, die ich kenne von alten Bäumen, die handeln eher davon, dass zum Beispiel schon Goethe im Schatten der Buche oder des Baums gelagert hat. Also der Baum erzählt quasi die menschliche Geschichte. Das wird ja häufig gemacht an so alten Baumscheiben auch. Ah, zu der Zeit war das und das, die und das politische Ereignis und so weiter. Aber das interessiert Bäume nicht. So eine Buche weiß ja nicht, wer Goethe ist. Also der hat ja sicher auch noch nie gelagert, davon abgesehen. Aber ich wollte das wirklich aus der Sicht eines Baumes schreiben und dann mal schauen, ob so ein Leben nicht doch total spannend sein kann. Und ja, könnt ihr mir glauben, das ist spannend. Das ist ungeheuer spannend, das Leben. Also Und es tritt ein ganz doller Effekt ein, bei mir selber übrigens. Ich war von mir selber überrascht. Ich habe das Buch ja geschrieben, aber die Buche, da spielen ja auch andere Bäume mit, die es auch alle tatsächlich gibt. Also es ist alles wirklich so passiert. Und nachdem ich das Buch geschrieben habe, habe ich die Bäume, die hier eine Rolle spielen, das sind teilweise auch Bäume rund ums Forsthaus, die involviert sind, die sehe ich auf einmal anders. Die sind mir ganz anders ans Herz gewachsen. Also es hat was mit mir selber gemacht. Und das ist ja eigentlich der Effekt, den ich zum Beispiel bei euch gerne bewirken möchte. Es gibt einen weiteren Effekt. Meine Frau Miriam, die ist meine erste Testleserin und das soll man ja eigentlich nie machen. Das soll man wirklich nie machen. Bitte, wenn ihr was schreibt, lasst euch nicht von lieben Menschen bestätigen, wie gut das ist, weil die wollen euch ja nur Gutes. Also ich erlebe das ganz häufig, dass Leute mit einem Manuskript kommen, ja, das haben schon Bekannte und Freunde gelesen, finden das alle ganz toll. Ja, aber es muss eine Person prüfen, die kritisch im positiven Sinne ist und auch Schwachstellen rausliest. So, und das kann tatsächlich meine Frau. Und deswegen bin ich froh, dass sie das immer zuerst liest. Weil die liest auch schlechte Tage raus. Ich meine, jeder hat mal schlechte Tage. Schreiben ist Disziplin. Also wenn man ein Buch schreibt, dann muss man sich wirklich jeden Tag hinsetzen und eine bestimmte Menge schreiben. Und dass das nicht geht, das gibt's nicht. Also es kann mir niemand erzählen, der Bücher schreibt, außer man hat eine echte Blockade. Das kann gesundheitlich bedingt sein. Ne? Aber ansonsten ist Schreiben Disziplin. Ne? Und ja, es ist halt so. Ne? Also weil sonst verschiebt man das und ihr wisst vielleicht, wie es geht. Mir geht es zumindest auch so am Computer und dann scrollt man erstmal durch und schaut mal die Nachrichten und E-Mails und sonst was. Da kann man sich ja super leicht ablenken lassen. Nützt nichts. Es gibt eine feste Vorgabe. Bei mir liegt die so, also ich rechne immer in Wörtern so, ich sag mal, 250, 300 Wörter am Tag. Und dadurch, dass eben sehr viel recherchiert werden muss, kommt dazu, ist bei mir 90% Recherche, 10% Schreiben. Also das Schreiben selber ist gar nicht so viel. Es ist Recherche und das kann nerven. Also wenn ich sage, ah Mensch, da gab es eine Quelle dazu. Also es nützt ja nichts, dass ich sage, ich weiß das, sondern ich will das ja für euch auch belegen. Das habe ich ja im Buch auch gemacht überall. Also nicht vorne drin. Vorne lest ihr das durch wie ein Roman, aber hinten drin sind ja die ganzen Erläuterungen dazu und ganz hinten drin die ganzen Quellen. So, und das ist eben so ein Prozess. Und meine Frau liest es raus, wenn ich schlechte Tage habe. Im Manuskript. Die ist auch wirklich ganz kritisch und sagt, da verstehe ich was nicht und hier ist ein Bruch und das ist nicht gut erklärt oder was auch immer. Ne? Und deswegen verlasse ich mich da drauf, schon seit vielen Jahren und das hat gut funktioniert. So, und die Reaktion meiner Frau auf das Buch war, also beim ersten Testlesen, sie ist mehrfach in Tränen ausgebrochen. Also bei Büchern in Tränen ausbrechen finde ich jetzt nicht so schlimm, sondern ganz im Gegenteil finde ich schön, weil es zeigt, man wird emotional berührt. Das ist meiner Frau noch nie passiert bei meinen Manuskripten. Ja, Schande, Asche auf mein Haupt. Aber in dem Fall ist es ja gezielt so angelegt, dass es ein Buch sein soll, was berührt, was uns ganz, ganz tief in die Erlebenswelt der Bäume einführt. Und das war für mich wirklich das schönste Kompliment. Sie hat natürlich trotzdem noch eine Reihe von Anmerkungen gehabt, die ich auch eingearbeitet habe. Aber das war etwas, wo ich dachte, wow, cool. Also es hat bei mir funktioniert im ersten Schritt, es hat bei meiner Frau funktioniert. Ich dachte, okay, das kann man so auf die Menschheit loslassen. Im Übrigen geht der Prozess ja dann weiter beim Verlag. Also erstmal das ganze Konzept wird ja vorbesprochen. Also, ne, dass ihr mal seht, wie entsteht denn überhaupt so ein Buch? Es gibt eine Idee. Und dann setzt man sich mit dem Lektorat zusammen vom Verlag und die sagen dann, ja, ja, das könnte sein, dass das funktioniert oder eben auch nicht. Ne? Also da kamen schon viele gute Ideen aus dem Lektorat hier bei Ludwig Verlag. Und dann setzt man sich eben hin, in dem Fall, die hatten zuerst eigentlich eine andere Idee. Ja, nee, aber das könnte auch gut sein. Ja, schauen wir mal. Und dann liefere ich ein Exposé ab. Das heißt, so eine grobe Gliederung schon mal und so ein paar Blöcke, die anteasern, wo man sagt, ja, also darum könnte es gehen. Das sind so ein paar Seiten. Und auf der Grundlage kann man dann sagen, ja, okay, wir machen das. Und der Verlag hat sich zu diesem Experiment entschieden, weil es ist, und um mich da zu unterstützen, weil das ist halt schon auch ein gewisses Risiko, weil es kein typisches Sachbuch ist. Es ist aber auch kein Roman. Eigentlich ist es ein Hybrid. Ne? Aber trotzdem ist es eher den Sachbüchern zuzuordnen. Und das ist immer eine Herausforderung für den Buchhandel. Kommen wir gleich noch dazu, die Bücher an der richtigen Stelle einzusortieren, dass die Leute das auch finden. So, also es wird dann, wird das alles geschrieben. Ne? Zwischendurch schicke ich immer einen Zwischenstand an das Lektorat. Das ist ein großes Vertrauen übrigens meinerseits, aber auch umgekehrt. Ich schicke da eine wirre Baustelle. Ich schreibe übrigens häufig nicht chronologisch. Also bei dem Buch habe ich es gemacht, aber ansonsten häufig fange ich da an, im zweiten Drittel, ganz hinten, dann wieder ganz vorne, so wie mir die Ideen kommen, und muss das Ganze nachher sauber zusammenführen. Und der Verlag muss dann eine Vorstellung davon haben, in die Richtung geht's, vielleicht noch ein bisschen mehr hiervon, ein bisschen weniger davon. Das haben wir hier bei dem Buch so nicht gehabt. Also wir haben viel diskutiert, das haben wir getan. Und alle sind ganz gespannt, wie das Experiment jetzt weitergeht. Aber dann, wie geht es mit dem Buch weiter? Man gibt das dann ab. Und dann gibt es nochmal ein externes Lektorat. Das heißt, da guckt jemand rüber. In dem Fall kann ich auch mal einen Namen nennen. Angelika Lieke, die steht ja auch im Buch drin vorne als Redaktion. Die geht das dann nochmal alles Satz für Satz durch und guckt, kann man da nicht Wörter austauschen? Gibt es da Wiederholungen? Ist das stimmig? Sind die Quellen gut? Und so weiter. Also wirklich, das ist eine irre Arbeit nochmal. Die Arbeit zum Glück sehr schnell. Und dann geht das noch ein paar Mal hin und her. Und dann ist das Ganze druckreif. Dann muss es aber erst nochmal ins Korrektorat. Da wird nochmal auf Rechtschreibfehler geschaut. Dann geht es in den Satz. Das heißt, dann wird es gesetzt. Und das Layout wird dazu gemacht. Und dann geht es in die Druckerei. Aber weit vorher finden noch Verlagskonferenzen statt, da wird der Vertrieb involviert. Vertrieb bei Buchhandlung ist übrigens auch so, dass dann tatsächlich Vertreterinnen und Vertreter in die Buchhandlungen gehen. Und ich hätte nie gedacht, wie wichtig das ist. Da wird wirklich noch sehr, sehr viel analog gemacht, also und quasi zu Fuß. Und der Vertrieb muss davon überzeugt sein, das Buch ist gut. Also die haben ja ganzes katalogeweise Zeug dabei, was sie anpreisen können. Das können sie gar nicht alles machen. Also müssen die von dem Buch überzeugt sein. Und deswegen werden die vorher schon in Konferenzen eingebunden, wenn es um den Titel geht, wenn es um das Cover geht und diese ganzen Geschichten. Und dann geht es dann wird es erstmal gedruckt. Ne? Braucht man erstmal eine gute Druckerei, die das macht. Dann wird das vertrieben und geht dann in den Buchhandel. Und da sind wir bei dem Punkt, der Buchhandel ist so wichtig und so unterstützenswert. Also es ist unfassbar. Ich mache das immer gerne, dass ich auch mal stöbere. Ich bin ja viel unterwegs, ne, mit dem Zug, Bahnhofsbuchhandlung zum Beispiel. Aber auch in Städten mache ich das gerne, wenn ich da mal durchschlendere auf Lesereisen und gucke mir da im Buchhandel an, was fällt mir da vor die Füße. Ich mag es zum Beispiel, wenn die Buchhändlerinnen und Buchhändler persönliche Empfehlungen dann aussprechen. So Zettel gucke ich mir gerne an. Und dann gucke ich mal, geht das so in meine Richtung. Ach, was ich gerne lese. Ich lese gerne, die Frage kam jetzt von der alten Buche, ich lese gerne Fantasy, also Science Fiction, ne, lese ich auch gerne. Ist ja auch quasi ein Subgenre von Fantasy. Also sowas wie Herr der Ringe, ne, das habe ich erst gelesen und dann die Verfilmung gesehen. Ich bin da wirklich über einen Buchhandel drüber gestolpert, beim Durchstöbern schon viele Jahre her. Dann lese ich auch gerne historische Romane. Ich lese gerne Sachbücher. Ich bin da eigentlich relativ breit aufgestellt. Meine Frau und ich haben leider nicht so viel Schnittmengen. Stephen King zum Beispiel, da haben wir eine Schnittmenge bei diesen neueren Romanen. Aber oft auch nicht. Na gut, dann lesen wir halt unterschiedliche Bücher. Das ist dann doof. Also man kann sich ja auch gegenseitig ausleihen. Aber jetzt gerade waren wir zum Beispiel wieder in der Buchhandlung, haben zwei Bücher gekauft. Die lesen wir sicher auch gegenseitig. Also wir lesen gerne in der Mittagspause und wenn wir ins Bett gehen, so die letzten 20 Minuten. Ja, manche Leute hören dann halt Hörbücher, wir lesen dann noch und dann wird man angenehm müde und kann sehr gut schlafen anschließend. Ja, also so war das mit dem Buchhandel. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Sachen, die ich beschrieben habe bei der Buche. Also, ich habe ja beschrieben, sie keimt, ne, das war es ja letztendlich. Und wenn sie mit ihrer Wurzel da durch das Bodenleben geht, wird es sehr laut. Das ist übrigens mittlerweile eine Methode, wie man Biodiversität feststellt. Indem man Mikrofone im Boden versenkt und einfach mal reinhört. Weil Natur teilt sich ganz, ganz stark über Geräusche mit. Das hat man leider lange übersehen. Wir denken immer, das ist für uns wichtig, für alle anderen nicht. Doch, das ist für alle anderen wichtig. Pflanzen können sehr gut hören, zum Beispiel Kaugeräusche von Tieren, um sich dann abwehrfertig zu machen. Aber Pflanzen können zum Beispiel auch mit den Wurzeln das Geräusch von fließendem Wasser hören. Übrigens vielleicht nicht zufällig die Frequenz 220 Hertz, das ist der Ton A. Also sie können hören, sie können übrigens auch schmecken. Das ist ja das, ne? Die kleine Buche schmeckt dann Familie. Und ja, auch das hat Forschung herausgefunden, dass Pflanzen Nachbarn erkennen über die Ausscheidungen der Wurzeln. Also schmeckt so wie ich, muss also zu mir gehören. Ja, so funktioniert das. Und ich habe es halt übersetzt in eine Geschichte. Dann kommt der Pilz. Der Pilz klopft an, aber ja nicht, doch nicht, sondern er fragt. Und so funktioniert das dann tatsächlich. Also die Pilzsporen, die keimen, zu kleinen Auswüchsen. Und das Bäumchen muss erlauben, dass der Pilz eindringt. Also bei diesen speziellen Pilzen. Ich glaube, wie heißen die? Abomuskul. Ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen, den speziellen. Also ich bin ja kein Pilzspezialist. Das habt ihr in der vorletzten Folge gehört. Mit unserem Pilzexperten Herrn Weiß, der kann das viel besser erklären. Auf jeden Fall muss der Pilz fragen, bevor der sich mit dem Baum verbinden darf. Und dann arbeiten die zusammen. Ne? Und das muss wohl angenehm sein, sonst wird der Baum das ja nicht erlauben. Auch solche Sachen, dann beschreibt das Bäumchen natürlich Rehe, ne? Die durch den Wald gehen. Und gerade wenn die Sämlinge kommen, also in einem normalen Buchenwald oder alten Laubwald fressen die den Nachwuchs nicht gerne, weil der zäh und bitter ist und dabei diesem wenigen Licht kaum aus dem Puschen kommt. Das ist ja eine der Ursachen, warum Mutterbäume den Boden so stark beschatten, damit diese Pflanzenfresser nicht zurechtkommen. Aber wenn die frisch aus den Bucheckern gekeimt sind, dann sind die so voller Energie, und das wissen die Rehe natürlich, das ist ein Festfressen. Ne? Ein Festmahl für die, und da gehen die rum und fressen diese kleinen Buchenkeimlinge ab im Frühjahr. Kann man übrigens auch selber essen, aber das mache ich jetzt natürlich nicht mehr, nachdem ich sowas detailliert beschrieben habe. Da käme ich mir jetzt ganz komisch vor. Bäume können das übrigens am Geschmack erkennen, ob da ein Reh reinbeißt. Auch dazu gibt es Studien. Die können den Speichel von Rehen schmecken. Ich glaube, das war die Uni Jena, die das mal rausgefunden hat mit Versuchen. Also es ist irre, was da abläuft. Und dann geht es ja weiter. Ne? Also das Reh, ganz furchtbar, es duftet dann auch nach Hilfe rufen. Ja, das machen Bäume, das machen Pflanzen, das machen viele Pflanzen, dass die Stoffe absondern, wenn sie attackiert werden. Also es ist übrigens auch im Teil dieses Geruchs enthalten, wenn ihr Rasen mäht. Ne? Dieser Geruch, also ich finde den ehrlich gesagt lecker, ne? Wenn man da frisch gemäht hat. Das Gras es sondert auch dann Stoffe ab, flüchtige Stoffe, also Geruchsstoffe, die den anderen Gräsern signalisieren, Achtung, großer Pflanzenfresser, Immunabwehr hoch. Ne? Also sie versuchen auf gut Deutsch gesagt, den Rasenmäher loszuwerden. Und auch das habe ich quasi eingebaut. Ne? Das riecht dann überall, diese Hilfe, Rufe in Anführungszeichen, diese Hilfe, Düfte. Wir kommen auch nochmal zur Wurzelspitze zurück, weil man merkt ja aus der Beschreibung schon so ein bisschen, da unten denkt die kleine Buche. Auch ja, auch dazu gibt es mittlerweile ganz, ganz tolle Forschung. Von der Uni Bonn, aber auch international aus Australien und aus Florenz, also in Italien. Da sitzen mittlerweile doch eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dran. Und übrigens hat schon Charles Darwin postuliert, dass in der Wurzelspitze sowas wie das Gehirn der Pflanzen ist. Das kann man heute ganz gut belegen. Funktioniert natürlich nicht so genauso wie bei uns, aber im kleinsten Bereich, im Bereich der Neurotransmitter, elektrisch, chemisch und so weiter, sehr, sehr ähnlich dem unsrigen Gehirn. Also es ist unfassbar, was da abläuft und was man da mittlerweile alles entdeckt. Das habe ich natürlich alles mit eingebaut und dann hinten im Buch entsprechend mit den ganz, ganz aktuellen Quellen verifiziert für euch. Kann man übrigens sehr schön nachlesen. Es ist manchmal ein bisschen wissenschaftlicher, also was ich mache, um zu schauen, ob Studien was taugen. Für mich jetzt, ne? Also die taugen ja grundsätzlich was, aber für mich brauchbar sind, für meine Zwecke. Ich schaue immer in diesem sogenannten Abstract, also der Zusammenfassung. Die ist bei fast allen Veröffentlichungen vorne. Und da direkt als erstes Abstract steht da immer schön. Und das übersetze ich mir mit dem Übersetzungstool DeepL. Das ist, glaube ich, ein Kölner Unternehmen. Oder DeepL sagen manche. Keine Ahnung, wie man es korrekt ausspricht. Die ist super. Das ist übrigens künstliche Intelligenz und zwar international führend. Endlich mal was aus Deutschland, hurra. Und da übersetze ich mir das, also kopiere ich den Text rein und kriege das dann sauber ins Deutsche übersetzt. So gut, dass man wirklich gut damit arbeiten kann. Und dann sehe ich halt, kann ich das brauchen oder nicht. Und das würde ich euch auch empfehlen. Kopiert euch mal diesen Abstract da rein, wenn ihr das nicht so gerne auf Englisch lest. Das ist irre, was da kommt. Und wenn ihr dann noch tiefer einsteigen wollt, dann lest euch halt durch, wie haben die das gemacht und so weiter und so weiter. Und das sind halt, das ist das Schöne, peer-reviewte Studien. Das heißt, da haben unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Veröffentlichung nochmal drüber geschaut und geschaut, ist das Studiendesign in Ordnung, sind die Schlüsse in Ordnung, zu denen man da kommt, kann man das so wissenschaftlich brauchen, weil wenn das dann veröffentlicht wird, dann gilt das erstmal als Fakt. Solange, bis irgendjemand sagt, ich habe da was anderes rausgefunden und jetzt müssen wir es revidieren. Ja, und so bin ich halt vorgegangen und so könnt ihr mit den Quellen natürlich auch arbeiten. Ja, dann kommen wir zu dem Mutterbaum. Mutterbaum ist ein alter wissenschaftlicher Fachausdruck, den haben wir schon im Studium gelernt. Der wird übrigens, es gibt ja immer so ein bisschen Gegnerschaft auch aus der Forst-Lobby-Szene gegen diese Vermenschlichung der Bäume. Also ist dieses Buch ja ein richtiger Affront. Macht mir aber nichts, wie ihr euch denken könnt. Und die benutzen den Begriff ja selber. Ne? Also weil das war immer schon klar. Also Buche wird übrigens auch als Mutter des Waldes bezeichnet. Haben wir auch im Studium gelernt. Das ist ja auch okay. Hey, warum darf ein Studium nicht menschlich sein? Ganz nebenbei, vielleicht richte ich da nochmal extra rüber, jetzt im September, also in ganz, ganz wenigen Tagen, da startet der von mir initiierte Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement an der Hochschule Eberswalde. Den hat mein Freund Professor Pierre Ibisch, zusammen mit meinem anderen Freund Christoph Nowicki super auf Schiene gebracht. Die beiden haben 4 harte Jahre hinter sich und haben jetzt endlich mal einen alternativen Studiengang an den Markt gebracht. Der ist übrigens auch schon belegt. Und die Studierenden fangen, glaube ich, am 23. September an. Und das, glaube ich, wird die Forstwelt revolutionieren. Nicht komplett und nicht sofort, aber alleine die Existenz dieses Studiengangs wird schon etwas bewirken, bewirkt übrigens auch schon was. Und es gibt auch schon internationale Nachfrage und wegen Fernstudium und. Also da tut sich gerade richtig, richtig, richtig was. Und da geht es natürlich unter anderem auch um solche Sachen. Wie geht man mit Wissenschaft um? Wie vermittelt man Wissen? Und natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also der Mutterbaum. Mutterbäume gibt es natürlich. Und es gibt mütterliche Effekte. Das haben übrigens forstwissenschaftliche Kritiker, die meine Erzählweise ganz gerne angreifen, selber so benannt in Studien. Also das habe ich da natürlich amüsiert und mit großer Freude gelesen, dass ich dachte, ach guck mal, geht doch. Also dieser Mutterbaum, den ich hier beschreibe, der versorgt eben diesen kleinen Sämling und das ist auch entsprechend belegt, in dem Fall an Douglasien. Man hat es natürlich nicht an allen Bäumen erforscht, genauso wenig wie man Photosynthese an allen Pflanzen erforscht hat, aber man kann davon ausgehen, dass das sehr weit verbreitet ist. In dem Fall untersucht man das mit radioaktiv markiertem Kohlenstoff und sieht dann, da findet ein Transfer statt zum eigenen Nachwuchs. Der wird wie erkannt, das haben wir schon besprochen, durch entsprechende Bodenlösung, das heißt durch den Geschmack nach Familie. Und vielleicht noch einen kleinen letzten Aspekt, das ist das Sehen. Wie kann denn dieser kleine Baum zu seiner Mutter hochgucken und sagen, ach guck mal, das ist die und die Rinde noch beschreiben, dann müsste er ja scharf sehen können. Ja, auch dazu gibt es ganz, ganz aktuelle neue Forschung, die wird auch in Kürze veröffentlicht von der Uni Bonn. Das ist ein Doktorand, der dort forscht an einer Pflanze, die Abbildungen auf Fotos scharf erkennen kann. Ja, ja, ja. Jetzt schreien vielleicht alle kritischen Menschen, das ist esoterisch, das geht so nicht, das kann man nicht machen. Doch, das ist Forschung mit einem ganz, ganz eindeutigen Ergebnis. Also schaut mal in den nächsten Wochen so ein bisschen in die Presse. Irgendwann wird das aufploppen, weil das ist sensationell. Das erste Mal, dass man bei einer Pflanze ohne Zweifel, also wenn ihr die Fotos dazu sieht, die werden ja vielleicht dann auch veröffentlicht, dann sieht man, die kann was damit anfangen und das Ergebnis ist wirklich verblüffend eindeutig. Diese Pflanze kann Abbildungen auf Fotos scharf sehen und jetzt kommen wir wieder zu der alten Buche zurück. Es gab schon 1908 einen ersten Wissenschaftler, der diese Linsen, also man weiß auch, wo die das sehen, die Bäume. Also die sehen das, also Pflanzen generell, aber er hat es an Buchen beschrieben, 1908. Da ist oben in der obersten Schicht, in der Epidermis, da sind linsenartige Strukturen, die Licht bündeln. Und Lichtbündelung macht für Photosynthese erstmal keinen Sinn. Ne? Worum müssen Lichtstrahlen fokussiert werden? Es muss ja einfach nur hell sein, die Energie muss ins Blatt. Und Linsen auf dem Blatt sind eigentlich doof. Also das wisst ihr alle, falls ihr eine Brille tragt, die kann verstauben, verkratzen, vor sonst was. Das ist bei Bäumen übrigens nicht anders. Also wenn man möglichst viel Licht in das Innere des Blattes bekommen möchte, dann macht es keinen Sinn, quasi eine Brille aufzusetzen oder Augen zu haben. Und das sind eben Blattaugen, für die man übrigens noch nicht mal einen Namen hat, weil das so sensationell neu ist. Also diese Forschung von 1908, die hat man da einfach mal vergessen. Und dann sind, glaube ich, Ende der 1990er Jahre ist nochmal eine Forschung aufgeploppt, wo man feststellen konnte, dass lichtelektrische Energie in den Pflanzen umgewandelt wird, teilweise in Moleküle, sehr, sehr ähnlich wie bei uns im Auge. Hat man auch liegen lassen, auch wieder vergessen. Und jetzt kommt eben diese Bonner Forschung, die schon seit Jahren diese Leute vermuten, da muss es sowas geben. Und die hatten auch eine Pflanze sich rausgesucht, bei der man das sehr gut nachweisen kann. Nur wenn die das kann, dann liegt der Verdacht sehr nahe, dass das alle anderen Pflanzen mit diesen Augen, Pflanzenaugen, auch können. Die nennt man dann übrigens Ocellen. Also man hat ja keinen Namen dafür. Bei uns Menschen heißen die Augen Augen. Bei Insekten sagt man Ocellen und bei Pflanzen hat man nichts und dann nennt man sie so wie bei Insekten. Also so wie im Prinzip wie Augen zweiter Klasse. Man sagt, Leute, sagt doch einfach Pflanzenaugen dazu. Ich mach's einfach. Ne? Ich nehme ja vorne, in, das sind ja die ersten 80% im Buch, die schriftstellerische Freiheit zu sagen, ja, das sind Augen, wissenschaftlich gut belegt und nennt die doch wie ihr wollt. Aber die kleine Buche nennt die natürlich Augen. Die darf ja machen, was sie will. Und die soll es bitte schön so machen, dass wir das verstehen. Und ich verstehe Augen viel, viel besser als Ocellen. Ihr vielleicht auch. Aber so seht ihr, so habe ich das alles übersetzt in eine allgemein verständliche Sprache, in eine Geschichte, die die Buche so erzählen könnte, wenn sie reden könnte mit uns. Also reden kann sie ja, kommunizieren kann sie mit ihrem Nachwuchs, mit anderen Buchen, mit anderen Bäumen hier im Umfeld. Das kann sie, das tut sie auch kräftig, aber wir verstehen es halt nicht. Und ich bin quasi ihr Ghostwriter und hoffe, das habe ich hinten auch beim Dank geschrieben, dass die Buche, so sie das denn lesen könnte, mit mir zufrieden wäre. Das wäre so mein größter Wunsch. Vielleicht kann man den eines Tages verifizieren. Da bin ich zwar ein bisschen skeptisch, aber ich weiß nicht. Jetzt würde es mich erstmal freuen, wenn es euch gefällt. Das Buch heißt Buchenleben und ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Und es wäre auch schön, wenn ihr es dort bezieht, weil dann unterstützt ihr auch den örtlichen Buchhandel. Also, vielen Dank, dass ihr das kleine Experiment mit mir mitgemacht habt. Ich bin wirklich sehr gespannt darauf, wie euch die Leseprobe gefallen hat, ob ihr damit was anfangen könnt mit Wissensvermittlung auf diese Art. Und ihr wisst, das könnt ihr wie immer machen unter podcast@wohllebenswaldakademie.de. Und da bin ich schon sehr gespannt auf eure Meinung. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sitze hier, wie schon beschrieben, jetzt in der schönen Nachmittagssonne unter der alten Buche. Das so ein paar Sonnenflecken tanzen hier über dem Boden. Vor mir ist so eine, da gucke ich gerade drauf, eine Ameisenstraße, wo Ameisen sich einen Ast als Brücke ausgesucht haben. Da müssen sie nicht so mühsam hier durchs Laub rauf und runter laufen, sondern können schön glatt über den Ast laufen. Also es ist wie so eine Autobahnbrücke für Ameisen. Echt cool, was man, wenn man sich einfach mal in den Wald setzt, hier alles entdeckt, auch im Kleinen. Das müssen ja gar nicht immer die großen Tiere sein. Aber ihr seht schon, ich kann mich hier überall begeistern. Vielleicht schreibt jemand von euch mal einen Roman über Ameisen aus Ameisensicht. Würde ich sehr, sehr gerne lesen. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit an Bord seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.